Die nervösen Finanzmärkte sind nur ein Symptom der derzeitigen Lage. Hochverschuldete Staaten, zerstrittene und zögerliche Politiker, inflationsgeplagte Schwellenländer, Rezessionsängste und schwer bis nicht kontrollierbare Computerprogramme. Bei all der Panik der Investoren gibt es auch nachvollziehbare Erklärungen für die teils rasante Talfahrt der Kurse auf den internationalen Finanzplätzen. Die Entwicklung der vergangenen Wochen zeigt auch, dass die Börsen nach vorne blicken und, wenn auch immer wieder manchmal übertrieben, Konjunkturaussichten abbilden. Österreich steht da im internationalen Vergleich noch recht gut da. Es ist ein Land des Wachstums, aber auch ein Land der hohen Preise. Österreich nimmt hier im EU-Raum eine Spitzenstellung ein. Warum das so ist und mit welchen Folgen wir zu rechnen haben, das hat Volker Obermeier WIFO-Chef Karl Aiginger gefragt. Der Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts ist heute
im Journal zu Gast.
Herr Aiginger, die Inflation in Österreich hat ein Dreijahreshoch erreicht. 3,5% hat sie im Juli betragen. Der Durchschnitt in der Eurozone, der liegt bei 2,5, also einen Punkt darunter. Österreich liegt somit im Spitzenfeld. Warum ist der Preisauftrieb hierzulande so stark?
Ich möchte das einmal in Relation setzen. Ein Gespenst, von dem wir geglaubt haben, es ist gebändigt, ist zurückgekommen und es scheint uns heute mit 3,5% relativ hoch. Ich möchte allerdings erinnern, dass es vor dem EU-Beitritt die durchschnittliche Inflationsrate in Österreich bei 4% gelegen ist. Die Ursache der Inflation ist an sich eine erfreuliche, weil die Weltwirtschaft im Vorjahr sich so stark erholt hat, ist eine Knappheit an Rohstoffen und Energie entstanden, die dann in die Industrieländer übergeschwappt ist. Das heißt auch, dass die beste Möglichkeit, also sich vor dieser Art der Inflation zukünftig zu schützen, es ist, in der Ökologie weiterzumachen, in der Energiepolitik und Ähnliches. Dennoch, es bleibt das Faktum, dass die Inflation in Österreich höher ist als in der EU. Das ist in den letzten 2 Jahren schon ein bisschen gewesen und hat jetzt einen gewissen Höhepunkt erreicht. Die Unterschiede im Verhältnis zu den anderen EU-Ländern sind vorwiegend bei Dienstleistungen. Und Österreich gilt auch als Land, in dem man Preise steigern kann, weil es bessere Qualität gibt.
Einiges bei dieser Inflation, Stichwort Rohstoffpreise, ist importiert. Wie viel ist hier hausgemacht?
Der hausgemachte Teil ist eigentlich der geringste. Die Lohnsteigerungen sind nicht so, dass sie zu einer Inflation führen müssten. Es gibt sogar einen Reallohnrückgang und die Nachfrage ist nicht so groß, dass die Kapazitäten vollständig ausgelastet sind. Allerdings wächst die österreichische Wirtschaft um 1% stärker als der europäische Durchschnitt. Das hat auch dazu geführt, dass man hier bei den Preisen weniger vorsichtig sein muss. In dem Sinn ist ein Teil vielleicht 1% hausgemacht, aber auf die erfreuliche Art, dass sie auf die bessere Wirtschaftslage zurückzuführen ist. Es gibt dann noch eine Komponente des öffentlichen Sektors. Durch Steuererhöhungen wurde die Inflation von 0,3 bis 0,4% erhöht.
Ist die Wirtschaft zu stark gewachsen nach der Krise in Österreich?
Zu stark absolut nicht. Sie hat durch dieses Wachstum das Vorkrisenniveau gerade überschritten. Das ist sehr erfreulich und der Arbeitsmarkt konnte sich dadurch stabilisieren. Aber es war halt in dem Sinn zu stark gewachsen, dass es hier möglich war, Inflation weiterzugeben, die von den Energiepreisen, von den Rohstoffen kommt, konnte hier in einem höheren Maß weitergegeben werden.
Herr Aiginger, blickt man in den sogenannten Mini-Warenkorb, er spiegelt den typischen Einkauf einer Woche wieder, tanken inklusive, dann beträgt die Differenz zum vergangenen Jahr an die 7%, wenn man sich die Inflation ansieht. Was ist da passiert? Wie ist ein solcher Sprung zu erklären?
Das sind die Waren, die man also täglich kauft. Die steigen immer rascher als die langlebigen Konsumgüter. Aber die richtige Inflation ist die, die beides zusammen berücksichtigt. Die gefühlte Inflation, über die auch gesprochen wird, ist die, die man im Supermarkt erlebt.
Obst, Brot, Milch, Kaffee sind im Jahresabstand um 25% etwa, also um ein Viertel teurer geworden. Das trifft besonders jene, die wenig verdienen. Ist das nur auf gestiegene Rohstoffpreise zurückzuführen?
Die Struktur der Preise, das ist bei Nahrungsmitteln und bei Energie, ist auf die steigenden Importpreise zurückzuführen. Hier gibt es keine österreichische Komponente.
Vor 3 Jahren war die Inflation ähnlich hoch wie jetzt. Maßnahmen gegen den Preisauftrieb haben die Tagespolitik beherrscht. Es war ja auch Wahlkampfzeit. Jetzt vernimmt man aus den Parteien eigentlich nur Schweigen. Was kann, was muss die Politik tun?
Ich glaube, das größere Problem ist nach wie vor die Stabilisierung der Konjunktur und das ist meine größere Sorge und die Entwicklung auf den Finanzmärkten. Die Inflation wird auch bei gleicher Konjunktur im Laufe des Jahres zurückgehen, weil die Ölpreise schon zurückgegangen sind und wenn die Ernte einigermaßen gut ausfällt, werden auch die Nahrungsmittelpreise zurückgehen. Also wir erwarten hier automatisch eine gewisse Abschwächung und für das gesamte Jahr eine Inflationsrate von etwas über 3%.
Was sagen Sie zur Forderung, man sollte die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel temporär senken?
Das wäre nicht die richtige Maßnahme, weil sie erstens nicht an den Ursachen angreift und auf der anderen Seite würde sie wieder zum Ausfall von Staatseinnahmen führen und die Budgetsanierung hat eine sehr hohe Priorität. Das andere ist, dass man die Inflationsrate, die besonders die niedrigen Einkommen betrifft, bei den Lohnerhöhungen und bei den Pensionserhöhungen mit berücksichtigen soll. Das heißt nicht höhere Pensionserhöhungen als vorgesehen ist, aber eine Umschichtung, dass die niedrigen Pensionen stärker erhöht werden als die höheren Pensionen.
Herr Eiginger, was erwidern Sie all jenen, die sich den Schilling jetzt zurückwünschen, weil der Euro an der Entwicklung angeblich schuld sei?
Da kann ich nur darauf hinweisen, dass wir in der Wirtschaftskrise sehr viel stärkere Einkommenseinbußen gehabt hätten, wenn wir diesen Schutz nicht gehabt hätten. Wir wachsen durch die Mitgliedschaft in der EU um ungefähr 0,5% stärker, als wenn wir diese Mitgliedschaft nicht hätten. Und in der Krise war es besonders wichtig. In den letzten 9 Jahren ist Österreich jedes Jahr rascher gewachsen als die EU. Also dieser Bonus von 0,5%, den hätten wir sonst nicht gehabt.
Was bleibt den Österreichern eigentlich außerdem, ich sage jetzt einmal, täglichen Ärger an den Kassen, wenn sie einkaufen gehen? Ist das Prinzip Hoffnung, dass Pensionen und Löhne nun stärker steigen als die Inflationsrate?
Also das erste Mal ist die Möglichkeit, noch besser auszusuchen. Das heißt mehr Wettbewerb. Der Österreicher wechselt nicht gerne seine Gewohnheiten, wechselt nicht den Stromversorger, sucht nicht aggressiv im Internet nach dem besten Kauf. Das sind alles Möglichkeiten, die es zunächst einmal gibt. Und wie gesagt, die Inflation ist das geringere Problem. Ich habe die größere Sorge um die Wirtschaftsentwicklung, um die Arbeitsplätze und um die Stabilität unseres Finanzsystems. Und hier sind wir in einer wirklich schwierigen Situation nach einem sehr guten ersten Halbjahr. Und auch das gesamte Jahr wird mit 3% noch sehr gut anlaufen, ist die Frage, wie das weitergeht.
Die Inflation ist ein sehr wichtiger Indikator, ein wichtiger Faktor, wenn es um die Erhöhung von Pensionen, Gehältern und Löhnen geht. Stehen Sie auf der Seite der Arbeitnehmer, die gestern via Ö1 Morgenjournal deutlich mehr als 3% plus verlangt haben?
Tatsache ist, dass die Reallöhne heuer um 0,8% zurückgegangen sind. Tatsache ist, dass wenn man eine Stabilität des Anteils der Löhne an der Wirtschaftsleistung haben will, die Löhne steigen müssen im Ausmaß der Inflation plus der Produktivitätsentwicklung. Das ist aber alles, was ich zu diesem Thema sagen muss. Den Rest müssen die Sozialpartner ausmachen. Kommt nämlich darauf hin an, ob man vergangene Fehler mit einrechnet oder ob man zukünftig Ängste, dass die Konjunktur schlechter wird, mit einrechnet. Und die Sozialpartner haben in Österreich immer bewiesen, dass sie das sehr gut können und dass sie das am besten können, wenn sich niemand hier einmischt.
Wie könnte aus Ihrer Sicht ein Kompromiss aussehen?
Sie werden keine Zahl bekommen, sondern es geht darum, die Löhne sollen auch real steigen, damit die Kaufkraft erhalten wird und sie sollen also nicht stärker steigen, als es die Wettbewerbsfähigkeit erlaubt. Aber was man schon dazu sagen kann, meiner Meinung nach, es sollten differenzierte Lohnsteigerungen sein, sowohl nach der Lage der Wirtschaftszweige als auch nach den Einkommen. Die niedrigen Einkommen sollten stärker steigen und das ist wichtig und es sollte auch darüber geredet werden, wie sich die Investitionen entwickeln und wie sich die Ausbildung entwickelt. Mindestens so wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit wie Löhne sind, ob man qualifizierte Arbeitskräfte bekommt und ob die Firmen aktiv investieren.
Die Bedenken der Arbeitgeber sind vor, während und nach der Krise eigentlich immer die gleichen. Zu viel an Einkommenserhöhung schadet der Wettbewerbsfähigkeit. Das sieht auch die OECD so. Warum ist das falsch und warum ist mehr Lohn richtig?
Es gibt einen Korridor, in dem eine Lohnerhöhung richtig ist, aber gerade eben in einer Phase, nachdem die Reallöhne gesunken sind, verlangt das Prinzip der Konstanz der Lohnquote, dass sie wiederum steigen. Und gerade wenn die Exporte in einer Phase nicht der Motor sind und die Unternehmer noch nicht investieren, ist es wichtig, dass es auch die Binnennachfrage kommt.
Sind einkommensabhängige Einmalzahlungen ein probates Mittel, ein besseres Mittel als ein prozentualer Zuwachs bei den Lohnverhandlungen?
Also eine gewisse Flexibilität, die es ermöglicht, dass in besseren Unternehmungen mehr gezahlt wird und dass in schlechteren Zeiten wiederum ein bisschen davon zurückgenommen wird, ist sicher auch ein gutes Mittel, es hier zu machen.
Herr Eiginger, nun sagen alle Experten, die Konjunktur flacht ab, das Wachstum verliert weltweit an Tempo, auch in Österreich, wo es in den vergangenen Monaten vergleichsweise sehr hoch war. Erledigt sich das Problem hohe Inflation denn nicht ohnehin ganz von alleine, wenn das Wachstum gebremst ist?
Es verliert an Bedeutung und deswegen würde ich auch nicht hier die Wirtschaftspolitik primär ansetzen. Die Wirtschaftspolitik muss sich darum kümmern, dass also Sicherheit eintritt, damit die Konsumenten ihr Geld ausgeben und damit die Unternehmer ihre Gewinne für Investitionen verwenden. Und dazu gehört auf der einen Seite die Budgetkonsolidierung, die fortgesetzt werden muss, und dabei gehören auf der anderen Seite die Reformen. Es gibt noch viel zu wenig Reformen in Österreich, im Schulbereich, im Bereich der Kindergärten, im Bereich der Innovationen. Und das ist der wichtige Punkt. Das ist die eigentliche Bestimmungsgröße für das Wirtschaftswachstum und für die Sicherheit der Arbeitsplätze.
Die Politik, in dem Fall die Große Koalition, hat also einen immensen Nachholbedarf aus Ihrer Sicht.
Wir haben nicht das Gefühl, dass das Reformtempo das Richtige ist, zumal das Zeitfenster für Reformen ja gering ist. Wir haben heuer mit 3% ein überraschend hohes Wachstum. Wir haben aber alle Anzeichen, dass sich das Wachstum Richtung 1% oder 0% bewegt. Zumindest eine Delle eintritt in der Konjunktur und bis dahin müssen Reformen geschehen sein.
Sehen Sie die Gefahr einer Rezession?
Ich würde 70% Wahrscheinlichkeit geben, dass es eine Delle gibt. Das heißt also, dass das zweite Halbjahr sehr viel schwächer wird als das erste Halbjahr und 2-3 Quartale in Europa Wachstum Richtung Null gegeben ist. Eine Stagnation mit Unterschieden im Süden sogar Minus, im Norden ein Plus, wobei Österreich glücklicherweise im Norden liegt. Es gibt dann sicher auch eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Minus kommt, zu einer kleinen Rezession, 1-2 Quartale. Und es gibt auch eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Krise noch einmal in einer entschiedenen Form zurückkommt.
Wie bewerten Sie hier Auswirkungen in der Wirtschaftsmacht Nummer 1 in den USA? Die Konjunkturdaten in den Vereinigten Staaten liegen unter den Erwartungen. Arbeitslosigkeit ist hoch, die Aussichten sind bescheiden. Wie vor 3 Jahren nach der Lehman-Pleite. Die Folgen damals waren eine schrumpfende Wirtschaft, steigende Schulden, eine hohe Inflation.
Man muss einmal sagen, also der Aufschwung war viel stärker, als wir ihn erwartet haben. Es war ein fast V-förmiger Aufschwung, das heißt, die Erholung war so stark wie die Rezession, das hat eigentlich niemand geglaubt. Und jetzt ist die kritische Phase, wo die Exporte, die Weltwirtschaft das nicht mehr tragen. Die USA haben hier eine besondere Lähmung in ihrer Politik, das kommt dazu in einer Phase, einer schwächeren Wachstumsphase und das bringt eine gefährliche Situation, weil jetzt auch jedes Land versucht, ein bisschen auf Kosten anderen Vorteile zu erarbeiten durch Niedergang Währung. Das ist eine sehr schwierige Phase. Aber ich glaube, sie ist im Prinzip bewältigbar, wenn die Konsolidierungen, die stattfinden, mehr zukunftsorientiert stattfinden. Das heißt, dass jene Ausgaben gestrichen werden, die keine Zukunftswirkung haben und jene sogar erhöht werden, die für die Zukunft wichtig sind, wie Bildung und Forschung.
Bleiben Sie bei der Prognose, dass die heimische Wirtschaft heuer um 3% zulegt und nächstes Jahr um 2%, trotz der Lage in den USA, der abnehmenden Wirtschaftsleistung in den Schwellenländern, den Wachstumsproblemen in Frankreich und vor allem in Deutschland?
Also die heurige Prognose wird sicher gehalten. Die nächste Die Prognose müssen wir in den nächsten Wochen sehr stark überlegen. Sie ist aus der heutigen Sicht für mich zu optimistisch. Wir müssen das aber abschätzen, was in den nächsten Wochen passiert. Wir haben eine gewisse Stabilisierung im Euroraum durch verschiedene Maßnahmen gehabt. Sie ist von den Märkten nicht angenommen worden. Sie ist auch von der Politik nicht umgesetzt worden. Sie war sehr zögerlich und sehr spät. Das muss jetzt beobachtet werden. Und dann können wir sagen, also wie stark der Abschwung ist. Aber ein Abschwung ist im Augenblick im Gange. Und wie lange er dauert, wissen wir vielleicht in einem Monat mehr.
Ist das eine Entwicklung trotz oder wegen der Maßnahmen gegen die Schuldenkrise, die auf EU-Ebene gesetzt worden sind und werden?
Also die Abschwächung kommt aus dem realen Sektor, kommt also nicht durch politische Handlungen. Die Stabilisierung hätte größer sein können, wenn also die europäischen Rettungspakete früher und entschlossener gewesen wären und wenn die Koordination der Wirtschaftspolitik also besser vorangetragen wäre und wenn es nicht diese amerikanische Lähmung der Politik gäbe. Wenn Unsicherheit dazukommt bei einer Abkühlung der Konjunktur, dann ist es eine gefährliche Situation und jetzt muss die Politik handeln und jetzt muss das Vertrauen durch Reformen wiederum hergestellt werden.
Haben EU-Kommission, haben die Staats- und Regierungschefs des EU- bzw. Euroraumes, hat die Europäische Zentralbank eine gute Figur gemacht?
Europa war immer zögerlich. Das ist eine Konsequenz dessen, dass 27 Länder ihre eigenen Regeln behalten wollen und erst dann sich zu bewegen beginnen, wenn sie sehen, dass es unbedingt notwendig ist. Im Großen und Ganzen ist Europa ein Erfolgsmodell und auch das Krisenmanagement wird im Nachhinein wahrscheinlich als ganz gut dargestellt. Ideal war es nicht und ideal ist es noch immer nicht.
Ist eine eigene Finanz- und Wirtschaftspolitik im EU- bzw. Euroraum das richtige Mittel jetzt, um krisenfester, um preisstabiler zu werden?
Es muss die Wirtschaftspolitik immer eine europäische Komponente haben und eine nationale Komponente haben. Die europäische Komponente muss garantieren, dass die Gesamtrichtung stimmt, zum Beispiel der Konsolidierung und der Beschäftigung. Die nationale Komponente kann dann sagen, das eine Land will einen größeren Schwerpunkt im Bildungsbereich setzen und will Exzellenz im Umweltbereich setzen und das andere Land geht vielleicht einen etwas anderen Weg.
Aber es muss aus Ihrer Sicht mehr Kompetenz nach Brüssel transferiert werden?
Es muss in der Finanzpolitik mehr Kompetenz nach Brüssel kommen und vor allem es müssen die Regeln eingehalten werden. Einiges davon ist auf Schiene.
Was muss auf EU-Ebene aus Ihrer Sicht so schnell wie möglich passieren, damit das Vertrauen von Menschen und Märkten wieder steigt, Investitionen sowie Kauflaune zunehmen?
Es muss einerseits klar sein, jedes Land muss den Regeln der EU entsprechen, soll es eine Finanz in Ordnung bringen. Und es muss andererseits klar sein, wenn es von den Finanzmärkten zu einem falschen Tempo getrieben wird und falsche Signale bekommen, dann gibt es auch Hilfe. Also diese komplizierte Dualität zwischen folgenden Regeln und auf der anderen Seite Hilfe, wenn es einen Unglücksfall gibt, ist das Schwierige, was in einer so großen Gemeinschaft gemacht wird. Aber auch klar, da sind wir, glaube ich, in einem Schritt weitergekommen.
Was macht Sie da so optimistisch?
Es gibt die Zusage. Es hat ja vor einem halben Jahr die Diskussion gegeben, brauchen wir Griechenland? Können wir nicht eine kleinere Währung haben? Und es ist jetzt ganz klar, also es wird den Ländern geholfen. Und es war auch in Griechenland und in Portugal nicht ganz klar, ob die Konsolidierung durchgeführt wird. Und man sagt, wir machen es anders. Es gibt ein ganz klares Commitment, wie das stattfindet.
Wann werden wir wieder auf dem Pfad eines ausgeglichenen, nachhaltigen Wachstums in Europa, in Österreich unterwegs sein?
Aus den Erfahrungen wissen wir, dass das immer 10 Jahre dauert nach einer so starken Krise. Und wir waren in den ersten 2 Jahren überrascht, wie stark es gegangen ist. Wir haben jetzt eine Enttäuschungsphase. Wir müssen da nachlegen. Es wird sicher das Wachstum nach der Krise im Schnitt niedriger sein als vor der Krise. Es wird aber auch hoffentlich anders sein, mit anderen Regeln für die Finanzmärkte und mit einem höheren sozialen und ökologischen Komponente.
Es geht weiter voran, nur etwas langsamer.
Das Wachstum weniger rasch und es wird hoffentlich qualitativ ein besseres Wachstum sein und es wird bessere Regeln geben. Ich sage nicht, wir haben gelernt, sondern wir werden hoffentlich aus der Krise gelernt haben.
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Wirtschaftsforschungschef Karl Aiginger im Gespräch mit Volker Obermeier war das.